unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab, wie greife ich darauf zu und wie mache ich das Ganze sicher? Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und ich bin Co-Host dieses Podcasts.
Ja, danke Christoph. Mein Name ist Andreas Pulka, tätig für die Quorum Distribution und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Heute sind wir in einer kleineren Runde zusammen. Zum Jahreswechsel haben wir uns gedacht, wir blicken ein bisschen zurück, schauen ein bisschen nach vor. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, wo wir wieder zum Kern zurückkommen, nämlich zur NetApp, zu dem Ursprungsthema, wo wir eigentlich vor gut 1,5 Jahren gestartet haben. Und wir wollen zurückblicken, wie gesagt, technisch vor allem. Und wie könnte man das am besten tun? Mit jemandem, der tief in der Technik drinnen ist, der seit diesem Jahr ein bisschen einen Wechsel in seiner Rolle vollzogen hat. Du kümmerst dich jetzt um die Partner und würde dir mal kurz bitten, dich vorzustellen, Christoph.
Ja, Christoph Auer. Ich bin seit April offiziell jetzt in der Partner Technical Lead Rolle, das heißt für alle technischen Themen der direkte Ansprechpartner für unsere Reseller, für die Distribution. Und ja.
Du bist jetzt, glaube ich, schon über 10 Jahre dabei bei der NetApp, oder?
Genau.
Ja. Und was hat sich mit dem Wechsel in dem Jahr für dich am meisten geändert?
Was hat sich am meisten geändert? Eigentlich gar nicht so viel, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Ich habe jetzt natürlich weniger direkt mit Projekten an sich jetzt bei Kunden zu tun, sondern unterstütze die Partner eher in den allgemeinen Belangen, beziehungsweise auch eben, wie wir es heute vielleicht auch kurz anschneiden werden, mit unseren Themen, die uns beschäftigen innerhalb der NetApp, was wir an neuen Produkten rausbringen, an neuen Services und da halt die Partner entsprechend up-to-date zu halten.
Und wenn du jetzt zurückgehst zum Anfang vom Jahr, wie hat das Jahr reingestartet? Was waren so die größeren Neuerungen? Weil das soll heute ein bisschen so das Thema sein, uns anzuschauen, was hat sich in dem 25er Jahr alles so getan?
Ja, angefangen hat das eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, so quasi im Herbst vorigen Jahres. Da haben wir quasi unsere neue Hardware vorgestellt. Also jetzt alles, was unsere All-Flash-Produkte betrifft. Da haben wir ja schon längere Zeit jetzt zwei unterschiedliche Produktlinien. Auf der einen Seite quasi mit High-Performance-Flash, auf der anderen Seite für, ich sage jetzt mal, die nicht gar so performance-hungrigen Anwendungen im Capacity-Flash-Bereich, also wo man Richtung QLC-Medien geht, das Ganze dann ein bisschen kostengünstiger anbieten kann, wenn man es jetzt quasi auf den Terabyte-Preis betrachtet. Und da haben wir eben neue Hardware vorgestellt, auch eben bei unseren FAS-Produkten, also mit den drehenden Spindeln, das gibt es ja natürlich noch immer, also dort vor allem eher im Archivbereich. Und da haben wir halt neue Controllerlinie rausgebracht, wo wir jetzt quasi von einem sehr kleinen Bereich mit der A20 bis zu einem wirklich High-End-Bereich, da gibt es dann unsere A1K-Controller, jetzt einen relativ großen Bereich abdecken können. Und ja, ich glaube, das war so der Start ins Jahr mit neuer Hardware.
Sehr durchgängig, das Portfolio. Also ich glaube, von dem, wo die Neuerungen dazugekommen sind, fehlt da noch irgendwas? Oder war es das jetzt einmal für den nächsten Zyklus, wenn man das jetzt einmal so sagen kann?
Ich glaube, das war es jetzt. Ich meine, heuer sind wir da ein bisschen noch in eine andere Richtung gegangen. Also auf unserer heurigen Insight-Veranstaltung in Amerika haben wir dann vor allem dediziert für AI-Workloads Hardware vorgestellt. Aber eben Anfang des Jahres war es quasi auf der einen Seite halt unsere klassischen Unified-Systeme, also wo es darum geht, wirklich alle Protokolle aus einem System heraus abbilden zu können, also sowohl File als auch Object als auch Block. Parallel dazu gibt es ja jetzt auch schon länger unsere Block-Only-Produkte. Das heißt, wenn es wirklich rein um Loons geht, dort entsprechend entweder via iSCSI, via Fiber Channel oder direkt über NVMe, over TCP oder Fiber Channel entsprechend Systeme anbinden zu können. Vielleicht ein besondere, wie soll ich sagen, Funktionalität, die wir bei der neuen Produktlinie bekommen haben. Wir nutzen da jetzt neue Funktionalitäten in den Intel-Chips. Deswegen, also nennt sich QAT, Quick Assist Technology. Da können wir jetzt quasi unsere Efficiency-Mechanismen, vor allem die Compression, in diesem separaten Teil der Intel-CPU rechnen lassen und können da eben über bessere Algorithmen noch bessere Effizienz rausholen und damit quasi noch mehr Daten auf den gleichen physischen Speicher unterbringen.
Das heißt, in den vorigen Produkten war ja diese Compression immer, hat sich geteilt mit der zentralen CPU, oder?
Genau, war rein über Software gelöst, richtig.
Und ja. Jetzt ist das ein eigener Chip, das heißt, das wird komplett offgeloadet.
Richtig.
Bekommst du schon Feedback von den Kunden, von den Partnern, wie sich das wirklich aktiv auf die Daten draußen auswirkt?
Ja, also wir sehen da wirklich massiv bessere Effizienzwerte. Also das ist wirklich spürbar, hängt natürlich immer stark vom Workload ab, keine Frage. Aber man kann sagen, so zwischen 1,5 bis 2-mal so gut, unter Anführungszeichen, wie bisher, kann man da schon rechnen. Ja.
Also wenn man vorher irgendwie 1,8, 1,9 hatte, dass man da deutlich über 2 ist, das ist keine Seltenheit jetzt.
Nein, also geht 3 und sogar noch höher. Und vor allem der große Vorteil, es macht jetzt eigentlich de facto keinen Unterschied mehr, ob ich das jetzt aktiviert oder deaktiviert lasse. Also somit empfehlen wir natürlich immer, die Effizienzmechanismen alle zu aktivieren, weil eben das in einem separaten Teil der CPU gerechnet wird und damit eigentlich keinen Einfluss auf die andere Performance hat.
Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren oder so, wie wir da die ersten internen Folien dazu gesehen haben und die da wirklich diese Effizienzsteigerungen angekündigt haben, haben wir alle gesagt, na, das müssen wir uns, glaube ich, erst einmal anschauen. Also es ist sehr gut zu hören, dass das jetzt wirklich im Feld auch so ankommt.
Genau, na, ist für uns auch sehr, sehr positives Zeichen.
Und Offloading ist ja grundsätzlich ein Thema dieser Plattform. Jetzt ist das eben ein CPU-intensiver Prozess, dass man Daten kleinrechnet. Ein zweiter CPU-intensiver Prozess ist, dass man encryptet, dass man die Daten verschlüsselt. Auch da gibt es Verbesserungen auf dieser Plattform. Wie schaut das genau aus?
Genau, also mit den neuen quasi Netzwerkkarten, die wir in den Systemen haben, können wir entsprechend dort auch die Encryption offloaden. Geht natürlich auch recht stark Richtung dem Thema, okay, was passiert jetzt mit Quantum Computing? Das ist natürlich auch ein heißes Thema momentan. Wie schaut es da aus, wenn jetzt Daten irgendwo abgezogen werden, die verschlüsselt sind, aber dann zukünftig leicht geknackt werden können? Auch da gehen wir jetzt schon relativ stark Richtung, nennt sich Post-Quantum Encryption, also wirklich Encryption-Mechanismen zu nutzen, die auch später noch sicher sind. Und da ist es wichtig eben, weil das natürlich auch ein sehr, wie du schon gesagt hast, CPU-intensiver Anwendungsfall ist, diese Verschlüsselungen auch da entsprechend das aufzuladen mit den entsprechenden Network-Interface-Cards.
Gut, vielleicht noch eine Frage. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt zwei Formfaktoren. Wir haben
genau,
einmal
richtig,
den kleinen
ja.
Und einmal den großen.
Ja, genau.
Was gibt es da für Unterschiede?
Na, im Prinzip, es gibt jetzt de facto nur mehr zwei, ich sage jetzt einmal, Hardware-Chassis für unsere Systeme. Auf der einen Seite einfach 2 Rack-Units hoch. Da habe ich 24 Slots für entsprechende NVMe-Disken vorne drinnen. Hinten sind die Controller eingebaut. Und dann der größere Formfaktor ist dann quasi mit 4 Rack-Units und mit 48 Slots. Weiterer Vorteil vom größeren Formfaktor ist, ich habe um einiges mehr an PCI-Express-Slots, das heißt Erweiterungskarten, Anschlüsse und so weiter. Also da bin ich ein bisschen flexibler. Aber wie gesagt, kommt halt immer auf den Anwendungsfall an, was ich da gerade brauche.
Ich kann mich nur erinnern, bei der A800 hat man das damals, oder bei der C800, dass man da nur limitierte Kartensteckplätze gehabt haben. Und dass das jetzt mit den Nachfolgesystemen halt deutlich besser ist, dass genau. Man da wirklich viel mehr Flexibilität hat, was gerade bei Unified-Systemen halt ein Riesenvorteil ist.
Richtig. Ja. Vielleicht Formfaktoren, sehr guter Punkt. Die ASA an sich, die ist aber grundsätzlich baugleich. Nur die Farbe der Blende ist eine andere.
Oder? Genau. Also es ist wirklich nur farblich der Unterschied. Jetzt rein von der Hardware her ist einfach softwaretechnisch abgeändert. Sonst im Prinzip genau das Gleiche.
Jetzt also nochmal ein kurzer Punkt. Wir sind ja beiden bei unseren Partnern unterwegs. Wie sehen denn das die Partner? Sprich, die ASA gibt es seit einigen Jahren, die wird sehr fokussiert nach draußen gebracht. Wie nehmen das die Partner an, Unified Portfolio im Vergleich zum ASA-Portfolio?
Gemischt. Also ich sage jetzt einmal, es gibt durchaus einige Kundenanwendungen, wo man sagt, okay, da brauche ich nur Block Storage, da ist die ASA vollkommen ausreichend. Es sehen halt immer noch sehr viele bei uns den Vorteil eines Unified-Systems. Wir sehen jetzt auch immer stärker den Einsatz gerade von Object Storage für verschiedenste Themen. Und dass ich da dann nicht wieder extra neue Hardware bzw. ein neues System anschaffen muss, ist halt ein Riesenvorteil. Bei uns kann ich halt einfach das Protokoll aktivieren, machen wir vielleicht sogar noch eine eigene Storage Virtual Machine, wie es bei uns heißt. Also wirklich so einen quasi abgeschotteten Storage-Bereich im Storage und kann dann sofort loslegen. Also das ist ein großer Vorteil, den auch noch immer sehr viele Partner sehen und wo wir natürlich auch ein bisschen drauf drängen, vor allem im File-Bereich, wo es dann darum geht, um Security und so weiter und so fort. Aber das ist dann eh, glaube ich, ein Thema, was wir dann nochmal komplett separat ansprechen werden, weil sich da natürlich auch viel tut. Vielleicht nur ganz kurz nochmal zurückzukommen auf die Chassis, Größenordnungen und so weiter. Da ist natürlich auch das ganze Thema Nachhaltigkeit ein bisschen größer geschrieben. Wir sehen jetzt auch immer größere SSDs in dem Umfeld. Damit spare ich natürlich auch relativ viel Platz im Rack. Also mittlerweile haben wir bis zu 120 Terabyte SSDs und wenn man sich jetzt überlegt mit 24 mal 120 oder 48 mal 120, da kann ich schon einiges an Daten speichern und bin dann auf zwei oder vier Rack-Units und ist natürlich dann auch ein Stromthema. Ist jetzt vielleicht aktuell mit den Strompreisen nicht ganz so heiß, wie es vielleicht vor einiger Zeit einmal war, aber trotzdem schauen die Unternehmen, also ich sage jetzt einmal, einigermaßen grün zu sein, was ja eher großes Thema, glaube ich, für uns alle sein sollte. Und gerade in den Rechenzentren, wie man jetzt da mitbekommt, da was Artificial Intelligence und Co. betrifft, ich glaube, da sollten wir uns alle ein bisschen...
Und das, was ich halt jetzt auch bei Kundengesprächen sehe, ist einfach, dass man im Rechenzentrum, dass man das wirklich gekühlt bekommt oder der Stromverbrauch sich ausgeht, da geht man im Rack nicht hin und sagt, okay, wie viele Höheneinheiten geht sich da jetzt physisch aus, sondern wie viel Strom können wir wirklich nutzen oder wie viel kriegen wir da wirklich weggekühlt. Das heißt, das ist einfach eine Größe, die absolut relevant ist im Rechenzentrum.
Jetzt hast du gesagt, Unified, mit allen Protokollen, da ist eins der Themen, das Kubernetes-Thema. Wie hat sich das, ich erinnere mich jetzt aus einem Gespräch mit einem Kollegen aus der Red Hat, wo das jetzt vor 10 Jahren schon mal erst das Thema war, irgendwo, sagen Container und wie kann ich da ein Unified Storage System nutzen. Wie hat sich das Jahr entwickelt aus der netten Perspektive?
Ja, da kommen definitiv immer mehr Anfragen. Also wir sehen immer mehr, dass verschiedenste Softwareprodukte einfach bei Kunden mittlerweile als Container zur Verfügung stehen und die dann entsprechend auch auf einer Plattform laufen müssen. Da ist natürlich Red Hat mit OpenShift ganz vorn dabei. Da schauen wir natürlich auch, dass wir uns entsprechend integrieren und diese Workloads nutzen zu können. Natürlich auch das ganze Thema mit Broadcom, VMware. Dort ist natürlich dann über OpenShift Virtualisierung ist da und dort ein Thema. Vor allem, wenn es darum geht, vielleicht einheitliche Plattformen nutzen zu können für Container-Workloads als auch für klassische virtuelle Maschinen. Ja, also da tut sich auf jeden Fall einiges. Und da haben wir ja auch schon seit langem eben Integrationen über unseren CSI-Treiber mit Trident, als auch eben die Trident Protect-Linie, wo wir eben dann Datensicherung auch für Container entsprechend anbieten.
Was ist Trident Protect im Detail? Vielleicht kurz skizziert?
Ja, also ich kann in Trident Protect de facto definieren, was denn ein Service von mir ist, also wie eine Applikation ausschaut, wie die quasi als Gesamtheit funktioniert. Das ist ja vielleicht ein bisschen anders als bei den klassischen Workloads, wo ich sage, ich habe irgendwie ein System, auf dem läuft ein gewisses Softwareprodukt und das ist meine Lösung oder mein Service. Da habe ich halt viele Container, die dann de facto gemeinsam zusammenarbeiten müssen und die ich dann natürlich auch gemeinschaftlich betrachten muss und damit auch Datensicherung beispielsweise zeitgleich durchführen muss, dass ich das halt in einem konsistenten Zustand gesichert habe. Ja, also gerade mit unserer Snapshot-Technologie haben wir da einen großen Vorteil, dass ich sage, ich trigger da einen Snapshot für diese Container, die zusammengehören und habe dann damit einen Stand, auf den ich im Notfall wieder zurücksteigen kann, beziehungsweise auch für Softwareentwicklung vielleicht, von dem ich dann einen Klon erstelle und dann dort weiterarbeiten kann und so weiter.
Getrieben aus der Applikationswelt. Das heißt, du definierst da Consistency Group und der Admin aus dem OpenShift heraus definiert das zusammen und im Hintergrund wird da der Snapshot ausgelöst.
Genau.
Richtig, ja. Okay.
Weil du das kurz angesprochen hast, die Thematik mit der Broadcom, die hat ja die VMware übernommen vor ein bisschen über 2 Jahren und dann eine sehr aggressive Preispolitik gefahren, wo halt jetzt viele Unternehmen sich überlegen, wie kann ich mit dem Thema umgehen. Was siehst du bei den Partnern, bei den Kunden im großen Umfeld, was sich da angeschaut wird oder welche Alternativen werden da untersucht?
Ja, es ist total unterschiedlich, also das kann man fast nicht sagen. Viele haben jetzt einfach einmal die Wartungsverträge aufs Maximum verlängert, also da haben wir quasi das Problem ein bisschen weggeschoben. Viele werden natürlich auch auf der VMware-Plattform bleiben, weil die meisten Kunden sagen uns eigentlich, dass nicht das Problem jetzt, natürlich die Lizenzkosten sind ein Thema, keine Frage, aber eigentlich das Hauptproblem ist momentan Mitarbeiter zu finden, die quasi auf anderen Plattformen fit sind. Ja? Und das eigentlich das größere Problem ist, jemanden zu finden, der halt KVM kann. Hyper-V schauen sich einige an. In meinem KVM haben wir auch einige Beispiele, wo schon größere Kunden bzw. auch Service-Provider umgestiegen sind im großen Stil. Aber ich sage jetzt, der Großteil ist noch immer auf der VMware-Plattform. Einige schauen sich natürlich Microsoft an, natürlich, wobei da ist jetzt auch nicht 1000%ig, glaube ich, fix bei der Microsoft, wie es da weitergeht mit Hyper-V, ist natürlich eine Option für einige. Eben, wie schon angesprochen, Red Hat OpenShift Virtualisierung, wobei auch dort sehen wir, dass sicher nicht dieser 1:1 Austausch von VMware-Plattform auf Red Hat OpenShift Virtualisierung stattfinden wird, sondern eher, wenn Kunden da schon quasi OpenShift als Containerplattform verwenden, das dann zusätzlich auch für quasi Server-Virtualisierung weiterverwenden wollen. Ja. Auch da haben wir uns schon quasi den Kopf drüber zerbrochen. Da gab es ja schon vor einigen Jahren, also das ist jetzt wirklich schon länger her, ein Produkt von uns, gibt es jetzt eben wieder, nennt sich auch Shift, NetApp Shift, nicht OpenShift. Wo man eben quasi direkt am Storage eben quasi transferieren kann von einer VMware-Lösung auf beispielsweise Hyper-V, auf beispielsweise KVM oder auch Richtung OpenShift-Virtualisierung. Bei Hyper-V könnte ich auch wieder zurückgehen. Also das heißt, die Conversion der virtuellen Maschinen läuft dann bei uns quasi über Flex-Clone-Technologie. Das heißt, ich spare mir da ein bisschen an Zeit und an Speicherplatz, wenn ich das quasi auf einem NetApp Storage mit dem Shift Tool mache. Ja, ist glaube ich auch ein guter Weg, um vor allem, wie soll ich sagen, nicht so technikaffinen Kunden weiterzuhelfen. Wie gesagt, großes Thema eben ausgebildete Mitarbeiter zu finden, die halt in dem Bereich auch entsprechend fit sind.
Und siehst du neben dem Shift-Tool noch einen Vorteil, warum da zum Beispiel ein Unified-System Sinn machen kann in dieser Diskussion?
Ja, weil wenn ich es beispielsweise schon VMware auf NFS betreibe, dann kann ich halt quasi relativ einfach umsteigen halt auf SMB. Ja, ist natürlich wesentlich einfacher.
Oder irgendein Hypervisor hat zum Beispiel eine Blockanforderung, dann kann ich es trotzdem auch so machen.
Genau, richtig. Also und ich kann ja dann noch mischen. Ja. Und vielleicht passiert es dann auch, dass halt gewisse Softwareprodukte oder Softwarehersteller dann gewisse Anforderungen auch an die Plattform haben. und ich vielleicht dann 2 oder 3 Plattformen betreiben muss oder die Workloads dann auch aufteile und vielleicht dann wirklich unterschiedliche Protokolle verwenden muss. Ich meine, vor allem im Containerumfeld sehen wir das auch, dass da manche Hersteller lieber mit Blockprotokoll arbeiten. Für die Admins ist es oft einfacher, mit einem File-Protokoll zu arbeiten, weil ich halt direkt Zugriff habe, man im Notfall irgendwas schnell mal wegkopieren kann. Ja, bietet halt gewisse Vorteile. Aber eben bei uns ist es relativ egal. Ja, ich kann sowohl das eine als auch das andere direkt im gleichen System machen.
Ja, das ist das Thema Security. Also ich glaube, in dem Jahr hat Security auch viele unserer Episoden im Podcast geprägt. Und ich glaube, es ist nicht mehr wegzudenken, sich um das Thema zu kümmern. Was hat es da Neues gegeben im Portfolio?
Ja, na, vor allem Ransomware Protection ist natürlich noch immer ein großes Thema, weil wir da natürlich weiterhin sehen, dass es da immer wieder Angriffe gibt. Also da haben wir vor allem bei der Ransomware Protection ist da natürlich auch, so wie in vielen Produkten, jetzt mehr Intelligenz reingekommen, nennt sich auch ARP für Autonomous Ransomware Protection AI. Also das heißt, auch wir haben Artificial Intelligence oder Machine Learning Algorithmen, wie auch immer, verstärkt eingebaut, wo wir jetzt auch so ähnlich, wie man es heute ein bisschen kennt von den Virenscannern mit so Pattern-Updates, auch für unsere Ransomware Protection entsprechende Updates ausliefern mit kleinen Paketen, die unabhängig von den ONTAP-Updates kommen und dadurch auch wesentlich regelmäßiger kommen können, wo wir halt in unseren Labs schon quasi unsere Algorithmen vortrainieren können mit bekannten Angriffen, mit möglichen potenziellen Angriffsvektoren, die man halt dann auch spielen. Und diese neu trainierten Modelle dann quasi in unsere Systeme rausbringen. Das Ganze kann ich komplett automatisiert machen. Das heißt, ich kann das ähnlich wie beim Virenscanner, wie schon erwähnt, mal quasi automatisiert immer einspielen lassen. Wenn ich das nicht möchte, kann ich natürlich das Ganze auch manuell machen. Funktioniert genauso in einer quasi Darkside, wo ich halt keine Verbindung nach außen habe, was momentan auch immer wieder ein Thema ist, vor allem mit Amerika, Trump. Gibt es da Möglichkeiten, quasi auf meine Daten zuzugreifen?
Data Sovereignty ist da.
Genau, das also wie gesagt, dass man nicht gezwungen ist, quasi die Systeme irgendwie in ein öffentliches Netz zu hängen, sondern unsere Systeme funktionieren genauso abgeschottet in irgendein Rechenzentrum, das keine Verbindung nach außen hat. Und eben auch dort die Möglichkeit zu haben, entsprechend da up-to-date zu sein, was die Schutzmechanismen betrifft. Ja, ARP AI habe ich schon kurz erwähnt, eben mit diesen Pattern oder mit den Trainings-Updates. Wir haben jetzt auch quasi die Ransomware Protection für Block-Workloads freigegeben. Das heißt, es war ja bisher so, dass das nur auf File Basis funktioniert hat, mittlerweile eben auch auf SAN, das heißt auf Loons. Falls Kunden von uns das Ganze beispielsweise nur ihre Homeshares mit einem Standard Windows File Server betreiben und quasi nur Loons von einer IFF oder FAS entsprechend einbinden, kann ich das genauso verwenden wie beispielsweise auch bei Datenbanken. Also auch dort habe ich die Möglichkeit quasi dann zu erkennen, ob es da irgendwelche Veränderungen durchgeführt werden, die nicht geplant sind. Was ist noch passiert? Quasi, was ein bisschen von der Ransomware Protection weggeht, ist quasi Data Breach Detection, also wo es darum geht, auch mitzubekommen, funktioniert ja mit einem ähnlichen Mechanismus, quasi nicht nur diese Veränderungen, Daten werden gelesen, verschlüsselt, neu geschrieben, sondern wo es auch darum geht, dass die Daten von irgendeiner externen Quelle abgesaugt werden, weil wir da jetzt verstärkt sehen, auch schon längere Zeit, dass die Angriffe sich ein bisschen verändert haben, wo früher halt nur diese Datenverschlüsselung, ich möchte bitte Geld für den Schlüssel bekommen, geht jetzt ein bisschen dahingehend, dass viele dann sagen, okay, ich habe zum Glück noch irgendeine Sicherung, die ja mit verschiedensten Mechanismen ich quasi unveränderbar machen kann. zum Beispiel auf unserer Plattform mit den Tamperproof Snapshots, die ich nicht löschen kann für eine von mir definierte Zeit und dadurch auch nicht verändern kann. Aber eben bei einem Angriff werden die Daten oft vorher schon abgesaugt, das heißt, werden irgendwo wegkopiert. Und wenn ich dann sage, okay, ich zahle aber für den Schlüssel nichts, dann werden diese Daten sukzessive dann möglicherweise veröffentlicht und dann wollen die Angreifer dann dafür Geld haben, dass halt nicht irgendwelche Betriebsgeheimnisse, irgendwie Intellectual Property und Co. dann veröffentlicht wird.
Ich glaube, da gibt es ja sogar so offizielle, oder ist jetzt die Frage, wie man das sagt im Dark Web, so Seiten von diesen Angreifern, die da wirklich pro Firma das irgendwie aufgelistet haben mit einem Countdown.
Genau, richtig.
Und
ja.
Bis zu der Zeit haben die noch Zeit, dass sie halt da irgendwie zahlen. Mhm. Und sonst werden einfach die Daten veröffentlicht. Und das Problem ist halt, wenn da sehr persönliche Daten drinnen sind, personenbezogene Daten, zum Beispiel Passinformationen, hat es einen Fall in Österreich gegeben, dann ist das natürlich etwas, was schwierig ist. Und mit diesem Indikator, da wird eine große Anzahl an Files gelesen, kann das schon mal ein Indikator sein, da passiert jetzt irgendwas. Ich sollte mir das anschauen.
Und wo siehst du das dann? Es ist im Prinzip eine Mailverstetigung, ob ein Schwellwert von X%.
Genau, es wird halt das Verhalten, so ähnlich wie es halt bei der Ransomware Protection passiert, wird halt das Verhalten des Storages analysiert. Und wenn da jetzt irgendwelche Lesevorgänge erfolgen, die halt nicht dem Standardverhalten entspricht, dann wird einmal ein Warning ausgespuckt. Okay. Ja. Das kann ich dann beispielsweise auch mit einem größeren SIEM-System quasi dort einbinden, dass dann halt irgendwelche weiteren Tasks getriggert werden. Ja. Angefangen natürlich klassisch von einem Warning, dass halt dann die Verantwortlichen informiert werden, dass da was passiert, was in irgendeiner Form suspekt ist, bis dahingehend, dass ich dann sage, okay, ich möchte vielleicht sogar meinen Storage-Zugriff sperren, wie auch immer. Ja, das muss man halt dann im dezidierten Fall sich genau anschauen, wie möchte ich da einen Riegel dann vorschieben.
Das heißt, das sind Mechanismen, die jetzt im Lab trainiert werden, aber alle schon in Produktion verfügbar sind. Das heißt, das ist alles nicht mehr Zukunft, sondern das ist jetzt schon.
Genau, richtig.
Das ist jetzt schon verfügbar.
Ja. Cool. Ein zweites Thema, was sehr oft jetzt aufkommt, ist so wieder aus der Ransomware-Ecke so ein DR-Fall. Clean Room Recovery sagt man da manchmal. Ich glaube, es gibt auch einen anderen Begriff. Inwieweit haben wir da was announced dieses Jahr oder was planen wir da zu releasen?
Ja, also es gibt bei uns ein sogenanntes Ransomware Resilience Service, früher bekannt quasi unter dem Überbegriff BlueXP. Das ist quasi sind unsere Services, die wir via Cloud anbieten können. Nicht nur in der Cloud, muss man dazu sagen, sondern gibt auch die entsprechenden On-Premise-Varianten. Das ist jetzt quasi BlueXP ist umbenannt worden, nennt sich jetzt NetApp-Konsole. Ja, über Namen lässt sich streiten. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass wir in der NetApp-Konsole jetzt ein separates Service anbieten, nennt sich Ransomware Resilience Service. Und über dieses Ransomware Resilience Service kann ich dann so Dinge wie ARP, diese Data Breach Detection, auch das User Behavior Detection, das heißt, so ähnlich wie man es eben mit ProLion und CryptoSpike, da haben wir glaube ich eine recht gute Partnerschaft, haben wir jetzt quasi auch ein eigenes Modul in dem Ransomware Resilience Service, wo wir auch quasi nicht nur das Verhalten am Storage selbst, sondern auch das User-Verhalten monitoren können und auch dort quasi suspektes Verhalten von einzelnen Usern erkennen können. Und ein weiterer Punkt eben in diesem Service ist eben dieses Isolated Clean Room Recovery, wie man es jetzt auch immer genau bezeichnen möchte, wo ich dann eben sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Fall, es ist definitiv eine Ransomware-Attacke, sind schon Daten verschlüsselt worden, ich habe aber über die Autonomous Ransomware Protection entsprechende Tamper-Proof Snapshots, die automatisiert durchgeführt wurden. Und jetzt möchte ich eben die Daten so quasi, wie sie vor der Verschlüsselung waren. Da gibt es dann auch mehrere Varianten, wie ich das quasi zurückspielen kann. Auf der einen Seite, dass ich sage, ich möchte es so schnell wie möglich wieder online bringen. Dann springt er quasi auf wirklich den letzten Stand oder den neuesten Snapshot, wo noch keine verschlüsselten Daten vorhanden sind. Oder die zweite Variante ist dann, wo er sich wirklich aus allen Snapshots dann raussucht, wo habe ich denn eine Version eines Files, die noch nicht verschlüsselt ist. Das dauert natürlich dann länger, weil er sich da aus mehreren Snapshots das dann zusammenbauen muss und kann das dann in einer abgeschotteten, separaten Umgebung mit eigener Netzwerkinfrastruktur und so weiter, kann er dort entsprechend die Daten einmal zur Verfügung stellen, einer virtuellen Maschine. Und dort kann ich dann Third-Party-Tools, standardmäßig eben den Microsoft Defender, kann ich drüber laufen lassen und einmal schauen, ist da sonst noch irgendeine Schadsoftware enthalten. Ja, dass ich nicht quasi die Daten online nehme, irgendwer klickt auf irgendein File und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorn, sondern da wird nochmal gescannt. Da wird es auch die Möglichkeit geben, dann andere Third-Party-Tools mit einzubinden, die dann einmal drüber schauen, ist da irgendwas noch enthalten in den Daten, was nicht reingehört. Und dann quasi, wenn ich dann sage, okay, Hackerl, das Ganze möchte ich jetzt online nehmen, dann würde man das entweder in eine eigene, also quasi eine neue Storage-Virtual-Maschine erstellen, oder das Ganze quasi mit meinen Einstellungen, wie sie vorher waren, übernehmen und dann quasi in meine Produktivumgebung wieder zurückhängen.
Das heißt, mit Snapshots und Clones mich herantasten, wieder den letzten sauberen Stand zusammenzubauen.
Und der große Vorteil, das ist ein automatisierter Prozess. Ja. Das heißt, da brauche ich mir dann nicht überlegen, okay, jetzt muss ich mal alle Daten erst wieder irgendwo zurückspielen, muss dann nachschauen, wo habe ich denn wie welche Daten, sondern das ist wirklich komplett durchautomatisiert. Ja, und wird dann, das entwickelt sich gerade ein bisschen, ich sage jetzt mal, jetzt gibt es Version 1, in den zukünftigen Versionen werde ich dann eben so Zwischenschritte noch dazufügen können, aber das werden wir uns noch genau anschauen, was es dann noch braucht. Wird auch quasi an Kundenfeedback liegen, wo wir dann hören, wir bräuchten dann noch diesen Schritt und diesen Schritt, dass wir dann gewisse Dinge auch machen können.
Und das Tool ist ein Cloud-Tool, oder?
Das Tool ist ein Cloud-Tool, es wird aber auch eben eine On-Prem-Version geben. Okay. Also das gibt es bei der NetApp-Konsole für gewisse Services, die kann ich dann auch lokal betreiben. Wie gesagt, die Ransomware-Resilience, gerade mit dem Cleanroom-Recovery, natürlich am einfachsten ist es, das Ganze in der Cloud zu machen, weil kann ich relativ schnell so eine virtuelle Maschine zur Verfügung stellen, dort mit entsprechenden Tools drinnen. Wir werden das auch quasi für On-Premise bringen. Da ist im Moment noch die Frage, quasi für welche Hypervisor wir das dann entsprechend umsetzen. Natürlich einfach durch die Marktverbreitung VMware wird definitiv dabei sein. Und dann hängt es jetzt davon ab, ja, möglicherweise wahrscheinlich KVM, Hyper-V, wie auch immer, das werden wir noch genau sehen.
Aber ich denke mal, cooles Tool für die Partner auch, weil das ist etwas, was du, glaube ich, einmal dir zusammenbauen musst und vorher testen musst. Also ein Gesamtpackage als Partner zu bauen, wo ich diese Technologien nutze, um sich darauf vorzubereiten. Weil ich glaube, wenn es dann passiert ist, dann sollte man das schon mal durchgespürt haben, wie man dann sowas...
Korrekt. Es ist, glaube ich, dann immer die große Aufregung, wenn dann so ein Fall passiert. Ja, weil dann steht einmal ein gewisser Bereich meistens von einem Unternehmen, wenn dann keiner mehr Zugriff hat auf wichtige Daten. Ja, und wie bei so vielen Dingen, ja, Feueralarm und Co., das sollte man halt ab und zu mal durchspielen, dass man dann nicht mega nervös ist, wenn es dann wirklich irgendwo die Flammen rausschlagen.
AI war sicher auch irgendwas passiert.
Ja, vor allem, ja, das war natürlich das Hauptthema auf unserer Insight-Veranstaltung im Oktober. Ja, AI, natürlich riesiges Thema. Wobei da immer natürlich die erste Frage ist, was hat die NetApp mit AI konkret zu tun? Natürlich, wir schauen uns den Datenbereich an. Das heißt, wir sind jetzt nicht die irgendwelche neuen GPUs entwickeln natürlich. Da gibt es andere, die das schon lang und wesentlich besser machen. Also bei uns gibt es de facto drei Themenbereiche, um die wir uns kümmern. Das ist auf der einen Seite einmal diese Dateninfrastruktur, Storage-Infrastruktur, für AI-Systeme, also die Daten entsprechend schnell und flott für diese Systeme zur Verfügung zu stellen. Zweiter Bereich, der jetzt relativ neu hinzugekommen ist, eben im Oktober, nennt sich Data Engine, also AI Data Engine von NetApp, wo es auch darum geht, ein bisschen tiefer in die Daten hineinzuschauen. Also nicht nur die Daten jetzt als Files oder Objekte oder Sonstiges zu sehen, sondern wirklich Dateninhalte zu analysieren und da vielleicht schon eine gewisse Vorarbeit zu leisten für dann irgendwelche AI-Tools, irgendwelche Large Language Models und Co. Und der dritte Bereich ist quasi Data Services, die drumherum sind. Da haben wir auch auf der Inside über eben Copilot Connector gesprochen und so weiter. Das heißt, auch da die Möglichkeit zu bieten, lokal auf Daten quasi mit einem Chatbot zuzugreifen, dort ein bisschen zu interagieren. Also da tut sich momentan einiges. Eben zur Dateninfrastruktur gibt es jetzt eben auch parallel zu den Unified-Systemen und den Block-Systemen, gibt es jetzt quasi eine dritte Schiene, nennt sich AFX. Da geht es darum, dass wir da jetzt wirklich komplett entkoppelt haben, Controllerleistung und Speicherkapazität. Also wirklich zu sagen, okay, ich kann jetzt unabhängig Performance und Kapazität skalieren. Ich sage jetzt, zum Kauf ist es noch immer so, dass quasi diese Controller als Haarpärchen gekauft werden, aber nicht zwingend immer mit Storage im Hintergrund, wie es bisher war, wo ich auch einen Cluster bauen konnte, aber der halt immer quasi diese Haarpärchen immer ihr quasi lokales Storage hatten, das sie verwaltet haben, dann quasi zusammengespielt haben in einem großen Cluster. Das ist jetzt bei der AFX wirklich komplett aufgebrochen, wo man sagt, okay, jeder Controller hat wirklich auf jede Disk im Backend Zugriff. Das Ganze läuft über sehr schnelles Backend-Netzwerk. Also wir reden da mittlerweile von 400 Gigabit-Infrastruktur im Backend, wo Controller als auch die Storage-Shelves angeschlossen sind. Und da kann ich halt jetzt wirklich komplett unabhängig skalieren, wenn ich zusätzliche Kapazität brauche. Einfach zusätzliche Shelves hinten dranhängen in dieses Backend-Netzwerk. Ist mir das quasi die Storage-Infrastruktur zu langsam, ja, dann zusätzliche Controller dazugeben. Und so kann dieser Cluster halt wirklich sehr, sehr groß werden, auch sehr hohe Zugriffsgeschwindigkeiten erlauben. Also wir reden da jetzt nicht mehr von Megabyte pro Sekunde, sondern das haben wir jetzt schon bei Weitem in höheren Gigabyte pro Sekunden-Bereichen. Bis zu Terabyte pro Sekunde, wo das dann hinskaliert, um dann entsprechend diese Leistungsfähigkeit erreichen zu können, die teilweise AI-Anwendungen haben. Ja, und dann Skalierbarkeit geht es jetzt auch schon in diesen Exabyte-Bereich. Schauen wir mal, wie schnell der erreicht wird. Ich kann mich nur erinnern, wie Terabytes eigentlich so unendlich große Datenmengen waren, dass man sich es eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Hat sich auch schnell geändert. Also so gesehen wird das wahrscheinlich auch nicht allzu lange dauern.
Jetzt kurze Zwischenfrage zu dieser Storage-Architektur. Es ist im Prinzip eine Grid-Architektur. Das ist doch ein relativ spannender Wechsel nach 30 Jahren einer anderen Architektur. Hast du es jetzt in Zukunft, wird es in eine andere Richtung gehen oder ist es jetzt wirklich mal spezifisch für das AI-Thema, weil es dort einfach notwendig ist, einfach höhere Performance-Level zu erreichen? Weil bis jetzt, sagen wir die 30 Jahre NetApp-Historie oder 30 Jahre plus, war ja ganz eine andere Architektur im Backend.
Jein. Also grundsätzlich muss man vielleicht dazu sagen, dass also vieles eigentlich aus der AFF-Ecke, also aus der klassischen ONTAP-Ecke, gleich geblieben ist. Also es gibt noch immer unser Waffel, das ist jetzt zwar ein bisschen in kleinerer Architektur, also es gibt so Mikrofilesysteme, die da im Hintergrund laufen, einfach um das zu ermöglichen, dass da eben mehrere Knoten dann parallel Zugriff haben und zusammenarbeiten können. Es gibt dann schon eine quasi Übergabe, die aber wesentlich schneller erfolgen kann. Und Was vielleicht in dem Zusammenhang auch wichtig ist, die AFX-Produktlinie ist mit der AFF-Linie komplett kompatibel. Also das heißt, die kann ich auch zusammenhängen. Jetzt über unser SnapMirror-Protokoll kann ich da Daten hin und her replizieren. Das heißt, ich habe da jetzt nicht eine eigene Insel, sondern das arbeitet zusammen. Und ja, aktuell ist es wirklich für AI-Workloads, weil wir auch sehen, dass vor allem die Lesegeschwindigkeit bei der AFX-Linie sehr, sehr schnell ist. Ich kann es natürlich für jegliche Workload verwenden. Wir sehen nur momentan noch nicht die Anforderungen in den klassischen VMware-Umgebungen, Datenbank-Umgebungen und so weiter für die AFX-Linie. Wird man natürlich sehen. Natürlich hat die Architektur mit dieser unabhängigen Skalierbarkeit und so weiter gewisse Vorteile und würde natürlich auch quasi in der klassischen ONTAP-Ecke über AFF und so weiter interessant sein. Ja, also wir sehen es momentan im AI-Umfeld, ist, glaube ich, auch ein bisschen gesteuert, das ist jetzt meine persönliche Meinung, um mal quasi die neue Architektur mal auf den Markt zu bringen, dann nicht gleich in die komplette Breite zu gehen, sondern einmal fokussiert auf einen Workload, dann das wirklich auf das abgestimmt zu haben, dann wissen wir auch, dort funktioniert das. Und dann wird man sich wahrscheinlich anschauen, kann ich das auch für andere Dinge verwenden. Im Moment sind wir da auch quasi bei der AFX-Linie noch quasi auf einen Controller-Typ, nämlich auf diese A1K reduziert. Also man sieht schon, das ist wirklich für den großen Bereich einmal im ersten Schritt gedacht. Ja, und eben auch dieses Zusammenspiel, weil wir da eben über dieses Backend gesprochen haben, wo eben diese neue AI-Data-Engine von uns auch mit dranhängt. Da gibt es jetzt eigene Server, die da quasi dazugehängt werden, die dann quasi so ein bisschen die höherwertigen Aufgaben erledigen. Das heißt, da läuft eine eigene Software drauf, die dann die Daten analysiert, Metadateninformationen quasi in einen eigenen Katalog ablegt, dann wozu machen wir das? Weil ich dann eben schon mal quasi für meine AI-Anwendungen fangen wir anders an. In Wirklichkeit ist es ja so, dass viele fangen jetzt an, Daten zu sammeln. Einfach könnte ich einmal früher oder später brauchen. Da liegen irgendwelche Informationen drinnen, die ich irgendwie einmal abfragen möchte. Und da dann quasi eine Auswahl zu treffen, welche Daten brauche ich jetzt für gewisse Anwendungen oder für gewisse Anwendungsfälle, das ist oft schwierig, weil großer Datenpot, viele Daten drinnen. Und dafür soll eben die AI Data Engine helfen. Also im ersten Schritt eben diese Metadateninformationen rauszuholen, dass ich mal weiß, okay, von wem kommen die Daten, wann sind diese Daten erzeugt worden. Vielleicht sind sogar irgendwelche Tags einmal quasi erstellt worden, weil zu irgendeinem bestimmten Projekt zugehörig oder links in einem bestimmten Verzeichnis, das eben einem bestimmten Projekt zugeordnet wird und so weiter und so fort. Das heißt, über diese Metadateninformationen kann ich schon mal eine erste Vorauswahl treffen. Und dann ein zweiter Punkt, der passiert, wenn ich dann diese Vorauswahl getroffen habe, dass ich dann sage, okay, ich brauche jetzt alle Dokumente, die einem gewissen Thema oder von einem gewissen Autor oder von wie auch immer erstellt worden sind, dann kann ich quasi diese Dateninhalte anfangen zu vektorisieren, ja, und wirklich eine eigene Vektordatenbank aufzubauen. Das heißt, ich kann dann quasi über diese Vorauswahl, über diese Vektorisierung, kann ich dann diese Informationen dann einem LLM, irgendeinem AI-Tool, wie auch immer, einem Chatbot zur Verfügung stellen und der kann dann quasi aus diesen Dateninhalten irgendwelche schlaueren Ergebnisse herausholen. Und ganz wichtig vielleicht in dem Zusammenhang sind noch zwei Dinge. Auf der einen Seite natürlich die Security, auch dort. Das heißt, dass natürlich nur der jetzt quasi mit dem Chatbot kommuniziert, auch auf Daten zugreifen darf, auf die er überhaupt im Hintergrund Zugriff hat. Weil natürlich möchte ich nicht, dass jetzt irgendwer externer dann auf irgendwelche wieder Unternehmensgeheimnisse oder sonstige Dinge zugreift. Das heißt, auch dort quasi einen Riegel vorzuschieben, ja, wird da oft eben diese Guardrails genannt, das heißt, einen Zaun zu bilden, um meine Daten, dass halt wirklich nur der Zugriff hat, der auch Zugriff haben darf, beziehungsweise da auch wieder zwei Themen. Es gibt natürlich das eine Thema Klassifizierung, das heißt, sind da irgendwelche personenbezogenen Daten drinnen, sind irgendwelche Kreditkarteninformationen, wie auch immer, enthalten, möchte ich natürlich nicht, beziehungsweise dann eben auch diese Daten zu anonymisieren automatisiert. Das heißt, er findet dann vielleicht irgendwelche kritischen Informationen und kann dann, sagt dann, okay, ja, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, das löscht bitte alles weg. Es geht wirklich nur um die restlichen Informationen dann entsprechend rauszuholen. Und diese Daten, quasi die da quasi in dieser Vektordatenbank drinnen sind, dann auch entsprechend aktuell zu halten, weil großes Problem ist oft, wenn sich Daten dann ändern, dann ist es oft so, dann muss ich quasi wieder komplett neu vektorisieren anfangen und so weiter. Da gibt es eine eigene Engine in AIDE, wo ich dann sage, okay, es gibt diesen Data Sync, wo man sagt, wir wissen genau, wo, in welcher Datei, in welchem Block hat sich denn was geändert und wirklich nur diese Änderungen dann nachziehen zu müssen. Und da bin ich dann entsprechend wesentlich schneller, als wenn ich dann wirklich die komplette Vektordatenbank neu aufbauen muss. Also diese Themen bilden sich alle in dieser Data Engine ab. Ja. Einfach um die Daten schon mal vorzubereiten.
Das heißt, zusammengefasst mit der iFix ist die Datenplattform die Basis, ja, damit man möglichst performanter die Daten hineinbekommt, möglichst flexibel. Und die AIDE ist dann, dass man da sehr schnell diese Daten mit einer AI-Applikation verheiraten kann oder dass man sich nicht so viel selbst überlegen muss, sondern dass man das eigentlich vorgefertigt bekommt und sagt, Quick Start in AI.
Korrekt, ja.
Kurze Verständnisfrage, vielleicht ist es am Anfang gefallen. Die AFX als Speicher ist für die Primärdaten zum Speichern oder das, was du gesagt hast, als die Instanz, die die Daten sammelt, die sammle ich mir dort und du sie dann eben aufbereiten durch die AIDE.
Naja,
wo ist die AFX da in der primäre Datenbespeicherung?
Lege dann alles da drauf.
Korrekt,
ja. Ah, okay. Ja. Also, was vielleicht auch noch wichtig ist, AFX ist halt rein, also in dem Fall Unified, ja, für File und Object. Also ist nicht für Loons gedacht und auch nicht freigegeben, muss man in dem Fall sagen. Also das heißt wirklich Files, sei es jetzt NFS oder eben TIFFs SMB, beziehungsweise S3 für Objekte. Also genau dafür ist es gedacht. Und eben dann über die AIDE dort dann quasi diese Inhalte aus diesen Objekten und Files entsprechend dann aufzuarbeiten für dann eben diese AI-Anwendungen.
Das heißt, grundsätzlich vom Portfolio her, wir haben die AFF als Unified-System, AFF-FAS. Wenn ich einmal die eierlegende Wollmilchsau sozusagen nutzen will, dann gibt es die zwei separaten Cases, wo ich einmal Richtung, wenn ich rein Block haben will und das möglichst einfach, aufgrund, weil ich dann nicht so viel umstellen kann, nehme ich dann die ASA und auf der anderen Seite, wenn ich High-Performance AI-Workloads habe, dann würde ich in die AFX-Richtung gehen.
Genau, richtig, ja. Vielleicht beim AI-Use-Case noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Was sind so Dinge, die da natürlich auch ein bisschen auf der Hand liegen, wo es schon die ersten Umsetzungen gibt? Wir haben jetzt auch einen eigenen MCP-Server, also alle, die da ein bisschen in dem AI-Umfeld sind, werden wissen, was da gemeint ist. Da geht es halt darum, dass ich quasi mit beispielsweise LLMs oder entsprechenden Tools dann wirklich auf Systeme auch zugreifen kann. Also man kann sich jetzt vorstellen, da kann ich quasi mit einem Chatbot meine AFF oder meine FAS administrieren. Das sind so quasi die ersten Schritte. Das ist natürlich dann ein bisschen eine gefährliche Geschichte momentan, weil eben nicht quasi auf unserer Seite, weil eben LLMs können halt Dinge durchaus falsch verstehen oder Dinge halt nicht so richtig interpretieren. Und es macht halt dann einen Unterschied, ob ich ein neues Aggregat oder ein neues Volume anlege oder eben lösche oder zerstöre. Das klingt vielleicht oft ähnlich. Und wenn man dann noch umgangssprachlich und vielleicht in nicht Englisch entsprechendes formuliert, das wäre eben, das sind so Dinge, wo man momentan noch ein bisschen vorsichtig sind. Aber MCP funktioniert beispielsweise schon mit unserem Harvest-Tool, das heißt, wo es darum geht, Reporting-Informationen aus dem System auszulesen. Und da gibt es eben auch schon erste Ideen, dass man dann sagt, also gerade für beispielsweise auch Partner, die Managed Service anbieten, ja, wenn ich dann sage, liebe LLM, erstell mal doch einen Monatsreport über das System, hol dir quasi alle Reporting-Informationen raus und ich brauche quasi für meinen Endkunden dann einen Report, der muss das und das beinhalten und der stellt mir das dann automatisiert zusammen, ist natürlich eine extreme Arbeitserleichterung. Also in die Richtung wird jetzt momentan sehr viel gemacht, also gerade im Service Provider oder wenn es darum geht, Managed Service, da gibt es oft diese Monats- oder Quartalsreviews, also für sowas ist das sicherlich ein super Thema, aber natürlich hat es auch einen riesen Vorteil, wenn ich jetzt sage, okay, auch ein vielleicht nicht unbedingt NetApp-Spezialist kann beispielsweise dann eine Loon anlegen, indem er halt an LLM sagt, bitte legen wir auf der NetApp eine Loon an, ich brauche die dann gemountet irgendwo anders mit dem und dem Filesystem und so weiter und so fort oder überhaupt das Ganze dann quasi komplett durchautomatisiert mit, ich brauche jetzt einfach einen SQL-Server, ja, und das Ganze rennt dann im Hintergrund
aus. Also es ist nochmal ein bisschen ein weiterer Schritt, wo man jetzt schon Automatisierung macht,
genau.
Dass man das noch ein bisschen weiterdenkt und da eben die Tools, die
AI-Tools genau, über die natürliche Sprache, ohne dass ich dann irgendwelche separaten Tools wieder bedienen muss, sondern einfach über natürliche Sprache dann halt gewisse Dinge administrieren oder konfigurieren kann. Ja, also
jetzt dann ein Multi-LLM-Verify geben.
Ach so, dass du zwei LLMs
brauchst, die dann einen Loon anlegen dürfen oder löschen dürfen.
Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Da,
ja. Da sind wir jetzt schon beim NDA-Content sozusagen, Non-Disclosure Agreement. Und wir sind ja da nur unter uns drei. Was siehst du jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt nach hinten geblickt, was siehst du noch fürs Jahr 2026? Ein bisschen hast du jetzt schon gesagt, wo es hingeht. Was siehst du für große Bereiche? Oder wo glaubst du, dass die NetApp Akzente setzen wird?
Ja, weiter sicher im Security-Bereich. Also da sehen wir uns quasi, wenn man sich vielleicht auch unsere Marktbegleiter anschaut, da sehen wir uns schon noch immer weit vorne. Also da in die Richtung wird sicher weiterentwickelt und wie man auch sieht, da mit dem Cleanroom Recovery, auch in der Richtung wird sich da einiges tun, dass wir da eben zusätzliche Dinge unterstützen. Wenn man sich auch anschaut, was jetzt Backup und Recovery betrifft, eben zusätzliche Hypervisor zu unterstützen, wie schon angesprochen, Hyper-V, KVM sind da natürlich Themen, auch OpenShift-Virtualisierung, dass wir da halt entsprechend auch, ähnlich wie im Snap Center, dann eine GUI zur Verfügung stellen, dass ich eben auch dort entsprechende Sicherungen von meiner Virtualisierungsumgebung oder den virtuellen Maschinen im Speziellen durchführen kann. Und natürlich Containerthema, glaube ich, sehe ich auch noch sehr, sehr weit vorne. AI, glaube ich, brauche ich gar nicht ansprechen. Das ist natürlich AFX, wird sich sicher auch weiterentwickeln. Also wenn wir sagen, heute haben wir halt die großen Controller, die großen Systeme, die da momentan eingesetzt werden, kann man wahrscheinlich auch 1 plus 1 zusammenzählen, dass da vielleicht auch einmal kleinere Lösungen geben wird, beziehungsweise auch bei der AI.de einmal schauen, wie sich das so weiterentwickelt, wie viele Anwendungsfälle wir da haben, ob es dann auch die Möglichkeit gibt, quasi die AI.de auch anderweitig irgendwo anzubinden, beziehungsweise nicht nur quasi unsere Systeme für AI.de zu verwenden, sondern die Software vielleicht auch als eigenes Softwareprodukt dann nutzen zu können mit eigener Hardware oder Infrastruktur. Also so in die Richtung, das wären so die nächsten Schritte, wären der Klassiker. Kapazitäten werden immer erhöht, also jetzt eben, wie schon angesprochen, 120 Terabyte SSDs, jetzt haben wir dann schon 240 Terabyte, stehen schon quasi in den Startlöchern, wie es dann auch immer weitergeht, wird man auch sehen. In Österreich, glaube ich, wird dann irgendwann einmal so der Peak erreicht sein, wo dann, ich weiß nicht, ob dann irgendwer noch die 480 Terabyte SSDs kaufen wird, werden wir dann sehen. Wie es da mit Datenwachstum auch bei unseren Unternehmen ausschauen wird. Ja, also die Weiterentwicklung.
Ja. Hast du vielleicht nur irgendwie Entwicklungsroadmap? Ich weiß schon, muss man immer aufpassen. Manches darfst du nicht sagen. Wir haben eher eine Idee, aber trotzdem. An bestehenden Systemen, wo es Weiterentwicklungen gibt, was sind da die heißesten Themen? Hast du da ein paar Punkte?
Da kommt es jetzt drauf an, was du meinst.
Naja, es gibt zum Beispiel in der ASA-Serie ein paar Themen, wo man was nachholen muss. Ich glaube, das Thema Fiber Channel, Sync ist eines. Wird an denen gearbeitet? Siehst du da irgendwie, wie prior das ist? Können wir da 26 was erwarten?
Ja, also ich glaube, also gerade bei der ASA-Linie, ich glaube, da kennen unsere Partner und Kunden halt die Themen natürlich, also gerade wenn es um Replikation zwischen Systemen geht, gerade in dem reinen SAN-Umfeld, ist das natürlich ein Thema, was du angesprochen hast, auch da wird definitiv dran gearbeitet. Auch dort quasi gewisse Security-Features nutzbar zu machen, auch wenn es darum geht, quasi das Ganze über standortübergreifend mit Hochverfügbarkeit kombiniert zu haben. Also da gibt es Themen, an denen wird gearbeitet und also ja, bin jetzt schon eine Zeit dabei, mein Bauchgefühl sagt, dass das sicherlich nächstes Jahr dann zur Verfügung stehen sollte. Sollte jetzt nichts Dramatisches dazwischen kommen.
Natürlich. Und nicht programmierst du das selber.
Nein.
Das ist zu Spaß.
Ja.
Ja, ich glaube, fällt uns noch irgendwas ein, was wir den Christoph heute noch fragen können. Ich glaube, wir haben schon einen sehr breiten...
Wie geht's dir privat? Alles gut? Nach der Weihnachtszeit? Nein, ich glaube, wir haben eine sehr lange Folge produziert jetzt.
Ja, also ich glaube, die Länge ist aber heute auch gerechtfertigt, weil wir haben gesagt, wir wollen wirklich einmal der ganzen Community, vor allem der Kern-Community, also eine Zusammenfassung geben. Du bist an vielen Events, wo du sprichst, bei Partnern, wo du sprichst. Aber nicht jeder kann immer alles mit am Radar haben. Und ich glaube, in dieser guten Stunde hat man doch eine Zusammenfassung des ganzen Jahres plus Ausblick plus Ende. Super. Vielen Dank von meiner Seite.
Danke auch von meiner Seite. Damit sind wir am Ende angelangt. Wir sagen schönen guten Morgen, guten Mittag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch diese Folge anhört. Und wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Datengeflüster.
Seid jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.